Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Senioren im Weltall, Roadtrip, Begegnung mit einer Blauen, Club der geschiedenen Leute, Großfamilie in Quizshow und ein ganzes Künstlerleben. Das alles heute in den besten 7 der monatlichen Deutschlandfunk-Bestenliste, ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury. Im Studio, heute ist unsere Premiere, die Jurorin, Kinderbuchexpertin und Juniorprofessorin für neurodeutsche Literatur an der Universität Leipzig, Anna Stemmann und Ute Wegmann. Anna Stemmann, das Feld der Kinder- und Jugendliteratur ist immens, umfasst viele Genres. Haben Sie sich spezialisiert?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und spezialisiert habe ich mich auf Adoleszenzromane, also solche Romane, die von den Übergängen erzählen zwischen Jugend und Erwachsensein, und auf Comics als Erzählform und Medium.
Ein Comic haben wir auf jeden Fall dabei heute und eine Art Adoleszenzroman oder vielleicht auch nicht, darüber sprechen wir, haben wir auch. 25 Minuten sind wenig Zeit für 7 Bücher, deshalb müssen wir gleich loslegen und gehen in ein Land, das uns seit über einem Jahr sehr beschäftigt, die Ukraine. Dort ist der bekannte Maler Kasimir Malevich geboren, 1879, ein Mann, der neue künstlerische Ausdrucksformen erfand. Bekannt wurde er durch sein schwarzes Quadrat. Oksana Sadowenko, Malerin, Lehrerin, Meisterin der Nationalen Akademie der Schönen Künste in Kiew, hat sich mit Malevich intensiv beschäftigt und ihr erstes und auch direkt preisgekröntes Buch veröffentlicht, Malevich und Du. Anna Stemmann, wer ist denn das Du im Titel?
Ja, das Du ist die lesende Person, die sich das Buch anschaut, die auf Spurensuche geht, also die etwas erfahren möchte über diesen Maler und aber eben nicht nur etwas über die Biografie erfahren möchte, sondern auch über das Werk und dabei angeregt wird, auch sich selbst auszuprobieren. Also es ist nicht ein klassisches Sachbuch, sondern eigentlich ein Mitmachbuch, was der Titel auch schon verspricht.
Und das schwarze Quadrat, wollen wir dazu auch noch einen Satz sagen, was das eigentlich ist?
Also das schwarze Quadrat steht ja für so eine Neuausrichtung in der Kunstgeschichte, also wo Malevich etwas Neues gedacht hat und sich von der Gegenständlichkeit des Malens gelöst hat. Und dieser Prozess der Transformation, der wird in dem Bilderbuch auch sehr stark aufgenommen. Und die Lesenden werden auch dazu angeregt, sich selbst darüber Gedanken zu machen, also selbst mal auszuprobieren, wie kann man mit dieser Idee eigentlich arbeiten.
Nun geht's ja um das Leben von Malevich, aber auch genau eben um seine unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen. Wie ist denn das Buch aufgebaut?
Also erstmal, wenn man sich das Äußere anschaut, dann fällt auf, dass es sehr großformatig ist, quadratisch. Also das fällt auch in der äußeren Form schon auf. Und dann ist dieses Buch in so einem Collagen-Stil gestaltet. Also es gibt auf jeder Seite verschiedene kleinere Schnipsel zu entdecken. Text ist mal schräg angeordnet, mal gerade angeordnet. Und es gibt verschiedene kleinere Illustrationen, mit denen gearbeitet wird. Also es gibt solche Seiten, die sehr wimmelbildartig, wie so Collagen funktionieren. Und dann gibt es aber auch wieder leere Seiten mit einem kleinen Rahmen und einer kleinen Arbeitsaufgabe, wo dann die Betrachtenden eben selbst sich einschreiben können in dieses Buch.
Und wir gehen sozusagen chronologisch durch das Leben des Malers.
Genau, wir erfahren vor allem am Anfang einiges über so biografische Schritte des Malers. Wo kommt er her? Wie sieht seine Familie aus? Und dann geht es aber vor allem um das Werk des Malers, also wie dann verschiedene sich auch Phasen in dem Werk abwechseln, also wo es auch Übergänge gibt. Malevich hat natürlich nicht sein ganzes Schaffen lang das Gleiche gemacht, sondern sich auch weiterentwickelt. Und diesen Prozess zeichnet das Buch auch nach.
Er hat ja zum Beispiel auch Worte erfunden für seine verschiedenen Ausdrucksformen. Das ist recht anspruchsvoll. Für welches Alter würden Sie das empfehlen?
Ja, das habe ich beim Lesen auch gedacht, dass es schon sehr anspruchsvoll ist. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, dass man sehr viel Freude damit haben kann, wenn man auch noch nicht alles ganz durchdringt. Der Verlag empfiehlt es ab 5 Jahren. Das heißt, man müsste einige Dinge vorlesen. Ich würde tatsächlich sagen, man hat mehr Freude damit, wenn man schon ein bisschen lesen kann und selbst eben auch diese Arbeitsaufträge ausprobiert, vielleicht ab 6 oder 7.
Ein anspruchsvolles und gleichzeitig spielerisches Buch über Kunst und über ein interessantes Leben eines künstlerischen Erfinders zwischen den Kulturen, das ist auch ganz wichtig, zwischen den Kulturen und Epochen und mit Stickern. Oksana Sadowenko, Malevich und Du aus dem Ukrainischen von Roman Osadchuk, Edition Braklo, 56 Seiten, ab 5, sagt der Verlag. Wir sagen, ein bisschen älter dürfen sie schon sein. Der eine erfindet mit Formen und Farben, der andere mit Worten. Eine Zu-Bett-Geh-Situation, Vater und Kind, und das Kind möchte wissen, was alles geschieht, während es schläft. Da fällt dem Vater einiges ein. Ein Dialog, geschrieben von dem 1978 geborenen Dirk Gieselmann. Lange Jahre war er Journalist und unter anderem tätig für Elf Freunde, Die Zeit und den Tagesspiegel. Gerade bei Kiwi erschien der Roman Der Inselmann. Für die Nachtgeschichten Bilder ist Stella Dreis verantwortlich. Geboren 1972 in Bulgarien, lebt sie in Heidelberg. Und zuletzt besprachen wir hier Piep Matz macht Wald aus euch. Sie ist übrigens auch nominiert für den Astrid Lindgren Memorial Award. Was macht denn die Nacht, Anna Stemmann?
Ja, die Nacht entwickelt sozusagen ihr ganz interessantes Eigenleben. Es beginnt ja damit, dass das Kind fragt, was passiert eigentlich, wenn ich schlafe? Und dann fängt der Vater an zu erzählen von den wundersamsten Dingen, die dort passieren. Also da gibt es so ein ganz surreales Ereignispanorama, das sich entwickelt. Und die Regeln des Tages, die man ja sonst so kennt und an die man sich auch als Kind zu halten hat, die scheinen da nicht mehr zu gelten. Es gibt zum Beispiel einen Blauwal, der dann im Schwimmbad auftaucht, oder Schmetterlinge, die einen Flugzeughangar besiedeln. Also sehr viele ungewöhnliche Erscheinungen kann man in der Nacht beobachten.
Und der Vater erzählt dazu Geschichten. Das Kind geht aber auch immer wieder in den Dialog, fragt nach. Das fand ich ganz schön. Wie zeigt denn Stella Dreis diese fantastischen Geschichten, die der Vater erzählt?
Also das Buch ist so aufgebaut, dass es immer eine Doppelseite für eine Stunde der Nacht gibt. Also diese zeitliche Struktur ist auch ein ganz wichtiges Element. Und jede Doppelseite hat entweder eine ganzseitige Illustration oder es hat auf einer Seite eine großformatige Illustration. Und in diesen Bildern sieht man so ganz surreale, plastische, poetische Bilder tatsächlich auch. Also sie findet so einen sehr verdichteten Stil auch für diese merkwürdigen Ereignisse und setzt diese ganz stark ins Bild. Und ein Leitmotiv, was dabei immer wieder auftaucht, ist der Mond. Also auf der ersten Seite ist der Mond noch im Kinderzimmer und dann bleibt der Mond auf jeder Seite präsent und begleitet die Lesenden quasi so durch die Nacht. Und damit endet es dann am Schluss auch wieder.
Ich weiß gar nicht genau, wie man das so beschreiben soll, diese Art der Illustration, weil es wirkt ja ein bisschen so, als ob das alles wolkig wäre. Also die Menschen sind irgendwie wolkig, die Häuser sind wolkig, die Atmosphäre ist wolkig. Ich kann das gar nicht genau sagen, was sie da gemacht hat.
Ich tatsächlich auch nicht. Ich habe auch vorher versucht, noch zu recherchieren, wie sie es vielleicht selbst bezeichnet auf ihrer Homepage, habe aber nichts gefunden. Und finde einfach, also es hat so ein sehr plastisches, poetisches Moment, was auch an diesen gedeckten Farben liegt. Also das passt, glaube ich, auch zu dieser Idee, dass es möglicherweise auch schon um einen Traumprozess geht. Also es bleibt so ein bisschen offen, was passiert tatsächlich oder geht es um diesen Übergang zum Schlafen. Und wir alle kennen das ja aus unseren Träumen, dass dann eben Dinge nicht mehr so sind, wie wir sie sonst eigentlich kennen. Und dafür findet Stella Dreis hier eine sehr schöne Darstellungsweise.
Also jede Menge tanzende, schwebende, funkelnde und auch jede Menge ungeahnte Verrücktheiten, die in der Nacht passieren. Wer hätte das gedacht? Dafür danke Dirk Gieselmann und Stella Dreis. Was macht die Nacht? So der Titel, Aladin Verlag, 32 Seiten, ab 4. Verrücktheiten, ja. Früher war es verrückt, wenn jemand sich die Haare blau färbte. Je nachdem, wo man lebt, ist es immer noch was Besonderes. Und etwas Besonderes ist für viele Menschen meist gewöhnungsbedürftig. Derselbe Mond, von der Berliner Kinderbuch- und Drehbuchautorin Lara Schützack, erzählt von einer Blauen, die plötzlich auftaucht im Skaterpark, da wo sich alle immer kennen und treffen und alle natürlich erstmal anti sind. Wer ist die Erzählstimme und worum geht's, Anna Stemmern?
Also erzählt wird von Magdalena. Wir erfahren nicht ganz genau, wie alt sie ist. Aber das ist auch ein zentrales Element, denn es geht um diesen Übergang, dieses Dazwischensein. Man ist nicht mehr ganz Kind, aber auch noch nicht richtig Jugendliche. Und das ist im Grunde so der zentrale Konflikt, oder es ist kein richtiger Konflikt, aber das zentrale Moment, das dieser Roman erzählt. Dieses Dazwischensein zwischen noch nicht richtig jugendlich, aber auch nicht mehr richtig Kind, was jetzt hier nicht zufällig im Sommer auserzählt wird. Also der Sommer ist ja häufig so ein Zeitraum, in dem von solchen Übergangsprozessen erzählt wird. Und genau daran knüpft Lara Schützack hier auch an in diesem Roman.
Und wie ist der Ton? Wie erzählt Magdalena?
Also Magdalena ist ein Mädchen, das sich selbst als sehr still beschreibt, also die auch in der Freundesgruppe weniger sagt. Sie hat eine sehr dominante Freundin, die so ein bisschen den Ton auch angibt. Und Stella ist so die zurückhaltende Freundin. Das zeigt sich auch in Szenen in der Schule. Im Unterricht traut sie sich nicht zu melden, traut sich nicht von ihrer großen Leidenschaft zu erzählen. Sie schreibt gerne Gedichte oder möchte gerne Gedichte schreiben. Und auch das traut sie sich erst nicht zu äußern. Also sie ist so eine ganz stille Person, die hier in der Erzählweise eine Möglichkeit findet, sich auszudrücken. Und dann am Ende gibt es natürlich auch so eine kleine Entwicklung, die stattfindet. Und sie findet dann auch zu ihren eigenen Worten.
Es geht ja nicht nur um den Mut, das Gedicht fertigzustellen, was ihr natürlich gelingt. So viel können wir verraten.
Nein, es geht am Ende auch um den Mut, sich mit sich selbst und seinem Begehren auseinanderzusetzen. Also Magdalena entdeckt, dass November, die Blauhaarige, nicht nur eine Freundin ist, sondern dass sie mehr ist. Und es kommt dann auch zu einer sehr rührenden Szene am Schluss auf dem Jahrmarkt, auf dem Riesenrad, was auch schon auf dem Cover zitiert wird und was alle Lesenden von Love, Simon auch sofort erkennen. Die Szene, an der sich eben dann queere Jugendliche zueinander finden und dort sich küssen. Und genau das zitiert hier Lara Schützack auch.
Und es geht tatsächlich auch darum, wie bringt man eigentlich alte und neue Freunde zusammen? Über das sich finden, das sich behaupten, das sich einlassen aufeinander. Lara Schützack, Derselbe Mond, Sauerländer Verlag, 174 Seiten, ab 11. Nichts Besonderes, immer alles gleich langweilig. Das denkt Oma über ihren Alltag im Seniorenheim und wünscht sich Abwechslung. Und die kommt schneller als erwartet, denn plötzlich befindet sie sich auf einem intergalaktischen Planeten in einer Art Polizeimontur und soll einen Verbrecher jagen, der aber auch noch seine Gestalt wandeln kann. Und dann gibt's noch sehr viele super schräge Wesen, die dort herumwuseln. Aber Oma Gurke nimmt die Aufgabe an. Unverzagt sogar. Der Comic-Künstler und Autor Patrick Wirbeleit, Zitat Modell Lüneburg 71 und sein Zeichenkollege Stefan Lomp und das sage ich Modell Düsseldorf 73, haben diese Weltraumkomödie in Wort und Bild als Comic geschaffen. Weltraumpolizistin Oma Gurke, da geht die Post ab. Was ist das für eine Geschichte?
Also das ist wirklich eine herrlich skurrile Geschichte, die auch ganz unvermittelt in die Handlung einsteigt. Wir sind ganz plötzlich auf Helga Centauri, ein Name, der natürlich auch schon so eine gewisse Komik transportiert. Auf der Bildebene dürfen sich Star Wars-Fans sofort an diese intergalaktischen Settings erinnert fühlen. Und es ist eine Geschichte, die mit ganz großer Dynamik erzählt, auf zwei verschiedenen Erzählebenen. Also man muss auch sehr gut aufpassen, wo sind wir gerade? Sind wir bei Oma Gurke? Sind wir bei dem Polizeiroboter? Und dann verschränken sich diese Ebenen aber auch nach und nach. Und es ist so eine Geschichte, die man einfach auf dieser Handlungsebene lesen kann, mit sehr viel Action, mit sehr viel Tempo, die aber auch noch zusätzliche Informationen auch vermittelt oder auch eine etwas dahinterstehende Geschichte transportiert. Also es geht auch um Fragen von Polizeigewalt zum Beispiel und Unterdrückung, was sich nach und nach dann so entblättert.
Und es geht tatsächlich auch um Seniorenheime und die Langeweile dort.
Ja, also wir haben hier fürs Kinderbuch, denke ich, ungewöhnliche Protagonistin. Also es gibt eigentlich keine Kinderfiguren, sondern die Oma Gurke ist die Hauptfigur. Also eine alte Person, die auch so ein bisschen körperliche Gebrechen merkt und nicht mehr ganz so schnell ist und dann auf einmal durch diese Uniform des Polizeiroboters wieder schnell laufen kann und nochmal so ganz aufblüht. Also hier eine sehr ungewöhnliche Konstruktion tatsächlich.
Ja, genau. Und jetzt haben Sie ja von zwei Ebenen gesprochen. Da muss man vielleicht noch ergänzend sagen, dass dieser Polizeiroboter, der ursprüngliche, dass der ins Seniorenheim gebeamt wird. Das heißt, wir sind immer eben zwischen Planeten und Seniorenheim unterwegs. Wie kann man denn die Illus beschreiben?
Also die Illustrationen sind so im kräftig bunten Cartoon-Stil gezeichnet, würde ich sagen. Mit sehr viel Liebe, aber zum Detail. Also es ist nicht nur so plakativ, sondern man kann sehr viele Details im Hintergrund entdecken, sehr viele Anspielungen entdecken. Und dann finde ich hier auch noch besonders die Panelgestaltung, die eben auf jeder Seite eigentlich anders ist. Und dieses enorme Tempo, das erzählerisch vorgelegt wird, hier auch in der äußeren Form der Panelgestaltung spiegelt.
Und wie spiegelt sich nochmal die Dynamik im Bild selber im Einzelnen?
Also wir haben hier viele Figuren, die in Bewegung sind. Also diese Roboter, die sich bewegen. Es gibt einen großen Showdown mit Oma Gurke und dem Roboter. Und da hat man eben solche Figuren, die sich in Bewegung zeigen.
Der Polizeiroboter entwickelt übrigens eigenständiges Denken. Ist das gut oder schlecht? Das bleibt ein bisschen offen. Patrick Wirbeleit und Stefan Lomp, Weltraumpolizistin Oma Gurke, Kibitz Verlag, 96 Seiten, ab 8. Eigenständiges Denken ist eigentlich erstrebenswert, wünschen sich ja immer alle. Was aber, wenn man 4 talentierte, sehr eigenständig denkende Kinder hat? Fluch und Segen gleichermaßen, so geht es zumindest den Eltern Hackebart. Die Eigenständigkeit führt zu einem echten Problem. Der 8-jährige Jungmaler übermalt bei einem Museumsbesuch einen Malevich. Das wissen wir ja jetzt, was das bedeutet, ein Bild von Malevich zu übermalen. Landschaft mit 5 Häusern. Der Junge dachte, die 5 Häuser müssen weg. Wie sollen die Hackebarts das nun bezahlen, was da auf sie zukommt? Zum Glück gibt es die Quizshow Wer wird Millionär? Markus Orts, bekannter Belletristikautor aus Viersen mit einem Faible für Kunst, aber auch für das Kinderbuch, hat sich die Geschichte Crazy Family ausgedacht. Illustriert von dem Grafiker und Illustrator Horst Klein. Was ist crazy an Crazy Family, Anna Stemmann?
Also crazy ist einiges bei dieser Familie. Es fängt auch schon direkt an am Beginn des Romans, als wir etwas erfahren über die Namen, die diese Kinder der Familie haben. Und diese Namen sind alles andere als gewöhnlich. Das älteste Kind heißt Brooklyn, dann gibt es den zweitältesten Zosch, Sohn Mönkemeyer, derjenige, der das Bild übermalt, und dann die Tochter Lulu. Und wir steigen eben ein mit so einer Szene beim Standesamt, wo die Beamte immer verzweifelter wird, jedes Mal, wenn sie die Familie schon auftauchen sieht. Ja, diese Charakterisierung, die da am Beginn aufgemacht wird, die durchzieht eigentlich diesen ganzen Roman, dass jede Figur hier so ihre eigenen Spleens hat. Der Vater Hackebart sammelt zum Beispiel antike Klobürsten. Die Mutter ist Truckerin, spielt aber gleichzeitig auch Klavierkonzerte auf ihren Reisen. Also hier ist eigentlich alles ungewöhnlich, von den Namen bis zu den Berufen, die die Eltern haben.
Nun ist das ja auch ein Kinderbuch über einerseits Individualismus oder sagen wir mal so die Suche nach Individualismus, und gleichzeitig zeigt sich am Ende, dass es nur zusammen alles funktioniert.
Am Ende steht dann eben dieser Auftritt bei Wer wird Millionär, bei dem Familienspecial, und da gibt es dann ja einen gemeinsamen Auftritt, wo auch noch der Großvater mitgenommen wird. Also hier funktioniert eben das Gewinnen dieser Show nur mit dem in dem Gemeinsamen der gesamten drei Generationen, und jede und jeder darf dann da auch seine Stärken zeigen. Es gibt natürlich bestimmte Fragen, die auftauchen, wo es dann immer eine Person gibt, die das Spezialwissen hat und das dann auch beantworten kann und Günther Jauch sukzessive in den kleinen Zusammenbruch treibt.
Wie sind denn die Bilder von Horst Klein?
Die Bilder sind, finde ich, relativ unauffällig, arbeiten so ein bisschen im Cartoon-Stil und unterstützen das Gezeigte aber auch nochmal auf so eine sehr lustige Art und Weise. Also dieses ganze Buch zeichnet sich durch so einen sehr humorvollen Ton aus, und das transportieren die Bilder auch.
Mir war es ja ein kleines bisschen zu viel Quizshow. Ich hätte mir mehr Orts als Jauch gewünscht. Wie ging es Ihnen?
Ja, aber es bleibt ja auf jeden Fall auch zu hoffen auf eine Fortsetzung. Das deutet sich am Ende so ein bisschen an. Und dann können wir sicherlich noch mehr von Familie Hackebart kennenlernen.
Das stimmt. Die Andeutung ist auf jeden Fall da, dass diese vier Kinder alleine ein großes Potenzial haben. Eine lustige Familiengeschichte, spannend und von Markus Orts sehr gut erzählt. Crazy Family. Löwe Verlag, 160 Seiten, ab 10. Auf irgendeine Art crazy sind auch die beiden Männer des Romans Koller von Annika Büsing, die für ihren Roman Nordstadt mehrfach ausgezeichnet wurde. Geboren 1981, lebt sie in Bochum. Koller, so auch der Spitzname des zweiten Protagonisten, der den Ich-Erzähler Chris kennenlernt. Beide fühlen sich stark voneinander angezogen, werfen spontan ihre Pläne über den Haufen und begeben sich auf einen Roadtrip, der sie einmal durch das Land führt. Ein emotionales Miteinander und ruckliges Auf und Ab in einem Polo. Anna Stemmann, das ist keine Coming-out-Geschichte, oder doch?
Nein, also ich würde nicht sagen, dass es eine klassische Coming-out-Geschichte ist. Der Roman spielt auch so ein bisschen mit den Erwartungen oder mit den heteronormativen, verinnerlichten Vorstellungen, die man als Lesende so hat. Wir erfahren das Geschlecht von Chris tatsächlich erst nach gut 20 Seiten oder 16 Seiten. Und vorher wissen wir nur, dass die Person, die aus ihrer Ich-Perspektive erzählt, sich in Koller verliebt hat. Und dass es dann zwei Männer sind, die sich da verliebt haben, das wird eigentlich gar nicht als Konflikt inszeniert, sondern das ist ganz selbstverständlich hier, dieses queere Begehren, das da präsent ist.
Worum geht's denn eigentlich in der Geschichte?
Es geht eigentlich um die Auseinandersetzung mit sich selbst, also schon so eine Art Coming-of-Age-Moment, das dort erzählt wird, aber eben ganz stark eingebettet auch in so familiäre Strukturen, familiäre Beziehungen. Wir erfahren über Koller nach und nach, dass er eine Tochter hat, von der er auch nichts wusste. Wir erfahren einiges über die Frauenfiguren oder die, ja, die Frauengeneration aus seinem Leben, aber auch von dem Ich-Erzähler Chris. Also das ist hier so eigentlich so eine Familiengeschichte, die auch erzählt wird, und diese Verstrickungen zwischen den Generationen.
Nun sind die beide ja nicht mehr ganz jung. Also Koller ist Mitte 20 und Chris ist, wenn man an einer Stelle genau gelesen hat, wahrscheinlich schon um die 30. Was macht denn Koller zum Jugendroman?
Also es wird eben erzählt von diesem Unterwegssein und auf der Suche sein und noch nicht ganz bei sich selbst angekommen sein, was sicherlich auch für viele Jugendliche in der Adoleszenz natürlich noch ein zentrales Moment ist, und diese Frage nach der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst und wer bin ich eigentlich, und das kann man hier auch noch ganz stark sehen. Und gleichzeitig ist der Roman dann auch sprachlich, denke ich, sehr nah dran an jugendlichen Lebenswelten. Also es geht häufig auch sehr derb zu, ist aber auch oft sehr emotional und sehr rührend. Also da auch in der Art und Weise, wie das sprachlich gestaltet wird, würde ich sagen, das ist für jugendliche Lesende sehr passendes.
Ist das denn mit den Einschüben, die Einschübe, die vor allen Dingen ja sich mit den Frauen beschäftigen, also die Freundin oder Ex-Freundin von Koller, die Mutter von Chris, ist das gelungen?
Also mir hat es gut gefallen, aber ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen reinkommen musste. Also am Anfang war ich sehr irritiert von diesen verschiedenen Zeitebenen und man muss sich da ein bisschen sortieren. Und dann fand ich es aber sehr geschickt gemacht, wie eben auch die Geschichten von den älteren Frauen mit eingebettet sind, weil die sich durch verschiedene Punkte auch miteinander verbinden. Also man muss da ein bisschen auf der Spur bleiben bei diesem Text und dann finde ich das gut gelungen.
Ein Roman auch über die Angst vor dem Verlassenwerden, über Erwartungen und über eigene Verletzungen. Annika Büsing, Koller im Steidl Verlag, 176 Seiten, ab 14. Trennungen und Verlassenwerden ist ein großes Thema unser Leben lang und sicher prägt das erste Verlassenwerden alle folgenden Beziehungen. Deshalb hat Frauke Angel für die Kinder, die oft in Familien die Leidtragenden sind, weil sie ja mit den Entscheidungen der Eltern konfrontiert werden, einen Ratgeber geschrieben. Vorsicht, frisch geschieden. Ein Überlebensratgeber. Frauke Angel, geboren 1974 im Ruhrgebiet, hat mit betroffenen Kindern gesprochen. Die Illustratorin Maike Töpperwien hat das Buch umfangreich bebildert. Anna Stemmann, wie ist dieser Survival-Ratgeber, so heißt es im Untertitel, aufgebaut?
Also das Buch ist aufgebaut in so drei grobe Abteilungen, könnte man sagen, vor der Scheidung, während der Scheidung und nach der Scheidung. Und jeder dieser drei Bereiche ist dann nochmal untergliedert in verschiedene Aspekte. Also das ist so erstmal die grobe Struktur. Und dann gibt es in jedem Kapitel verschiedene Bausteine, möchte ich mal sagen. Also es gibt so Beschreibungen von der rechtlichen Situation, wo eben erklärt wird, welche Rechte haben Kinder zum Beispiel auch. Dann gibt es aber auch Passagen, in denen es Erfahrungsberichte von echten Kindern tatsächlich gibt, die also berichten, wie es bei ihnen war. Also da gibt es immer so einen Wechsel aus solchen Passagen, die Sachbuchinformationen liefern und dann eben die Passagen, die die Stimmen von Kindern zu Wort kommen lassen.
Genau, die echten Kinder sind die Kinder des Clubs der geschiedenen Leute. Wie fügen sich denn diese doch auch hier in dem Fall recht anspruchsvollen Informationen, wo ja auch viel Fachvokabular kommuniziert wird, mit den Kinderaussagen?
Also ich hatte den Eindruck, dass sich das gut zusammenfügt, dass vieles nochmal anschaulicher macht, was in dem Sachtext vielleicht auch erstmal kompliziert ist. Je nachdem, welches Alter die Lesenden haben, ist es vielleicht dann leichter oder schwerer zu verstehen. Aber gerade diese Schilderungen der eigenen Erfahrungen machen das nochmal sehr gut nachvollziehbar und lockern das auch so ein bisschen auf.
Apropos auflockern, wir haben sehr viele Illustrationen, sehr viele Bilder von Maike Töpperwien. Wie hat Maike Töpperwien das bebildert und wie wichtig sind gerade in einem solchen Buch die Illustrationen?
Also sie hat es bebildert auch in so einem, ja, möchte fast sagen, Comic-Stil, also mit sehr bunten Figuren auch. Und manchmal sind es nur kleinere Vignetten, die auf einer Seite sind oder einzelne Figuren, die aber jede Seite auch anders gestalten. Und ich fand besonders gut an dieser Bildebene, dass da noch so eine Vielfalt eingeflochten wird. Also es gibt auch Figuren mit unterschiedlicher Hautfarbe, verschiedene Herkünfte, die gezeigt werden, was jetzt im Text selbst gar nicht so explizit thematisiert wird. Also da fügt die Bildebene auch noch etwas Zusätzliches hinzu, was ganz selbstverständlich auch so unterschiedliche Familienmodelle zeigt.
Und wir haben, was auch in so einem Fall ganz wichtig ist, ein ausführliches Glossar. Was finden wir denn da?
In dem Glossar finden wir im Grunde verschiedene rechtliche Begriffe, Fachbegriffe, die dann nochmal erklärt werden, also wo man nochmal nachlesen kann, wenn man im Schrifttext vorher vielleicht etwas nicht verstanden hat. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt es auch noch Informationen von Fachstellen, an die man sich wenden kann. Also wenn man als Kind eben betroffen ist, wo man anrufen kann, wo man Beratung zum Beispiel auch bekommt. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz werden dort Informationen gegeben. Also hier im Grunde nochmal so ein tatsächliches Survival-Paket für betroffene Kinder.
Ein toller Ratgeber von Frauke Angel und Maike Töpperwien, Vorsicht, frisch geschieden, ein Survival-Buch für Trennungskinder, so der Titel. Klett-Kinderbuch, 144 Seiten, ab 9, sagt der Verlag. Das waren die besten 7 im Juli. Ich danke der Jury, ich danke Ihnen vor allen Dingen, Anna Stemmann, das war unsere Premiere. Nächste Woche hören Sie hier die mit dem Lux ausgezeichnete Schriftstellerin Noemi Schneider. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunkseite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Ute Wegmann.